Schönen guten Morgen. Schön, dass ich mal wieder hier sein darf. Und schön, dass ich mich jetzt auch mal ordentlich vorstellen darf. Also 46, von daher danke für den jungen Mann am Anfang. Verheiratet, zwei Kinder. Sowohl Frau als auch Kinder sind im Moment beim Üben des Krippenspiels. Von daher bin ich leider alleine. Trotzdem glücklich verheiratet. Bin stellvertretender Schulleiter an der Schule am Budenberg in Haiger, an der Förderschule, und mache das auch wirklich gerne. Nebenbei im Kirchenvorstand und im CVHM-Vorstand, habe jahrelang Jungschar gemacht in Sechshelden und durfte da auch vor 20 Jahren mal hauptamtlicher Gemeindepädagoge sein, eine kurze Zeit, bevor ich dann das Referendariat begonnen habe. Soweit zu mir, und jetzt bin ich hier. Und jetzt hören wir heute Morgen auf eine Geschichte, die zum Anfang gar nicht so weihnachtlich klingt, aber im Endeffekt Advent und Weihnachten pur ist. Aber vorher, ganz kurz, es ist Weltmeisterschaft, trotz Advent. Ich kann es zwar nicht verstehen, aber es ist trotzdem so. Und Menschenrechte hin oder her, da hätte man sich vor 10 Jahren bei der Vergabe Gedanken machen sollen, es ist Fußball. Das heißt, ich habe neulich versucht, den Carsten anzurufen, hat er gemeint, keine Zeit, in der Halbzeit. Und dann haben wir in der Halbzeit telefoniert. Also man guckt die Spiele trotzdem. Auch wenn Deutschland ausgeschieden ist, verdientermaßen. Aber man guckt sie trotzdem, ich zumindest. Weil es geht ja immer noch um Fußball. Und Carsten und ich haben jahrzehntelang Handball gespielt. Und wir können es gar nicht verstehen, wenn die Fußballer sich dann wegen so einem kleinen Foul auf dem Rasen rumwälzen und so tun, als ob sie mit 2 Bahren davongetragen werden müssten. Nichtsdestotrotz, darum geht es nämlich heute Morgen, wenn ein Fußballer fällt, dann kommen direkt 2, 3 Betreuer mit Eispacks, mit Coolpacks, mit was auch immer, die Trage in der Hinterhand, und es wird gewartet, bis der Spieler denn tatsächlich wieder aufsteht. Aber so ist es nicht im wahren Leben. Wenn ich mal hinfalle, dann kommen keine 2, 3 Betreuer. Wenn ich mal am Boden liege und es mir nicht so gut geht, dann kommt vielleicht meine Frau und meine Kinder und meine Freunde, aber nicht 2, 3 Betreuer, die mir hochhelfen. Und das Spiel wird nicht so lange ausgesetzt, bis ich wieder stehe. Also im wahren Leben ist das manchmal ganz anders. Und darum soll es heute Morgen gehen. Ihr ahnt es schon. Ich muss manchmal die Perspektive wechseln, um genau dahin zu kommen. Manchmal sind die Dinge nicht so, wie sie scheinen. Von daher ist es gut, mal die Perspektive zu wechseln. Und es geht heute Morgen um meine eigenen Grenzen und die vielleicht mal hinten anzustellen. Schauen wir uns zunächst mal an, um was es überhaupt geht. Und das steht in Lukas 10, Abvers 25. Ihr ahnt es vielleicht schon, wenn es um Hilfe geht, um Liegenlassen. Es geht um den barmherzigen Samariter. Und siehe, da stand ein Gesetzeslehrer auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Aber er sprach zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du? Und er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Aber er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tu das, so wirst du leben. Aber er wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Ja, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte es ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag
zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen 3, meinst du, ist der Nächste geworden, dem, der unter die Räuber gefallen war? Und er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Zunächst mal nicht so weihnachtlich und adventlich, aber dazu kommen wir noch. Die Ausgangsfrage, wie bekomme ich das ewige Leben? Als ob ein Pharisäer das nicht selber wüsste und sich selbst beantworten könnte. Wer weiß denn besser, was da geschrieben steht? Und wie so oft ist es mal wieder ein durchschaubarer Versuch, anderer Jesus ins Straucheln zu bringen. Doch typisch Jesus antwortet er nicht plump, er diskutiert nicht, er argumentiert nicht, sondern lässt eine Geschichte für sich sprechen. Er hält nichts von grauer Theorie, sondern nimmt seine Zuhörer mit in die Glaubenspraxis. Frei nach dem Motto von Andy Preisler, um beim Fußball zu bleiben, entscheidend ist nur auf dem Platz. Und darum geht's. Wie sah denn die Praxis aus? Der Weg von Jerusalem nach Jericho schlängelt sich auf seinen gut 50 Kilometer vornehmlich durch eine kahle Sandlandschaft. Habt ihr es gesehen, als ihr da wart? Sehr cool. Durchzogen von Steinen. Und wegen der verwinkelten Schlucht, in der unser Fall stattfand, war diese Strecke berüchtigt und gefürchtet. Ein wahrhaft geeignetes Gebiet für Hinterhalte. Also die pure Unsicherheit und Gefahr. Ein Mann liegt offensichtlich von Räubern brutal zusammengeschlagen, entkleidet und schließlich halbtot liegen gelassen am Wegesrand. Und die Wege sind so schmal, da geht kein Weg dran vorbei. Man muss ihn sehen, wenn man da vorbeigeht. Aber wie er in die Situation gekommen ist, kein Wort darüber, außer dass es Räuber waren. Wer es war, scheinbar auch nicht wichtig. Also geht es nur um seinen Zustand. Und ob er in seinem Zustand noch irgendwas sagen konnte, bleibt auch offen. Aber machen wir uns die Situation mal klar. Reger Verkehr herrschte dort wahrscheinlich nicht. Also kann es doch nur sein, dass er entweder so schwer verletzt war, dass er gar nichts mehr sagen konnte, geschweige denn schreien konnte und wahrscheinlich mit seiner Situation schon abgeschlossen hatte und da unausweichlich auf den Tod wartete. Aber die Rettung scheint ja zu nahen. Ein Priester kommt den Weg. Welch ein Zufall. Ist an der Kleidung gut zu erkennen und ist umschauend und gespannt. Auf alles gefasst und wahrscheinlich ein wenig hektisch und geht deswegen zügig. Er musste den Mann gesehen haben, da geht kein Weg dran vorbei. Wortwörtlich. Wahrscheinlich, so stelle ich mir es vor, realisierte er die Situation, also sah den da liegen. Zwar nur bruchstückhaft, weil er damit beschäftigt war, sich Sorgen zu machen, was denn ihm passieren könnte, weil er Angst hatte. Und ging dann intuitiv im großen Bogen um ihn, schnell weg. Sein Verstand war wachsam, denn schließlich könnte das ja auch eine Falle sein. Warteten irgendwo die skrupellosen Räuber noch auf ihn selbst? Er schaute sich um und ging wahrscheinlich zügig seines Weges. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, die wir eben schon gehört haben, würde der Mann in seinen Händen sterben, wäre er unrein und hätte keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form sich reinzuwaschen. Also er würde sein eigenes Leben quasi aufs Spiel setzen. Und auf der anderen Seite stand in 3. Mose, dass man dem Nächsten zu helfen habe, insbesondere den Landsmännern. Also was ein Zwiespalt. Aber seine Unversehrtheit ging ihm offensichtlich vor allem. Nein, nein, meine Grenzen sind abgesteckt. Die sind ganz klar. Ich muss hier weg. Und immer noch lag der verwundet auf dem Sandboden und krümmte sich vor Schmerzen. Aber dann kommt die 2. Person ins Spiel, ein Levit. Für ihn galt menschlich gesehen dasselbe. Denn die Situation hatte sich nicht geändert und die Gesetze waren gleich. Aber seine Grenzen waren ebenso abgesteckt. Er machte sich, wie man so schön sagt, aus dem Staub. Auch wortwörtlich. Und bemerkenswert, dass Lukas immer dort, wenn Pharisäer in seinen Texten auftaucht, er von falscher menschlicher Abgrenzung, Selbstgerechtigkeit und Egoismus spricht im Zusammenhang. Das trifft hier schon zu. Egoismus, Selbstgerechtigkeit, meine Grenzen sind abgesteckt. Wir hatten in Edingen vor einigen Jahren mal einen Jungschabalon-Tag zu gleichem Thema. Und wir hatten einen Mitarbeiter, schön geschminkt, blutüberströmt, halbtot liegen gelassen, wortwörtlich, an der Linde mitten im Dorf. Und alle, die dran vorbei mussten zum Dorfgemeinschaftshaus, wo der Ballontag stattfand, mussten quasi da vorbeifahren mit ihren Kindern hinten drin. Und Edingen ist jetzt nicht so groß, die Linde auch nicht, also die Ortsmitte, man hätte ihn sehen müssen, wenn man dran vorbeifährt. Und tatsächlich, alle dieser 500 Menschen sind dran vorbeigefahren. Niemand hat angehalten und hat auch nur irgendwie mal danach geguckt, was dem ist. Und es war wirklich realistisch. Das hat mir mal wieder gezeigt, es geht auch im Alltag. Scheinbar sind unsere Grenzen ja auch abgesteckt. Und da ging es nur um Jungscher Ballontag. Da hätte man auch 5 Minuten später kommen können und mal kurz gucken können. Aber die Grenzenhilfsbereitschaft, die eigenen Grenzen sind offensichtlich dann doch wichtiger. Gibt es bei dir die Grenzen auch bezüglich deiner Hilfsbereitschaft? Grenzen aufeinander zuzugehen? Sind deine Grenzen so weit, dass andere da Platz haben? Und bist du bereit, deine Grenzen, gerade auch im Hinblick auf die Klostermühlenwoche, vielleicht zu übertreten und das, was wir schon gehört haben, neue Leute einzuladen, was Neues zu machen? Aber zurück zum Text. Es geht heute Morgen nicht darum, die zwei zu verurteilen, die dran vorbeigegangen sind, sondern wir richten unsere Perspektive, und deswegen sagte ich am Anfang Perspektivwechsel, mal auf denjenigen, der geholfen hat. Und das war der barmherzige Samariter, ein geflügeltes Sprichwort, und zwar für Nächstenliebe. Der Samariter kommt also daher. Er scheint tief betroffen zu sein, denn im Vers 33 steht, es jammerte ihn. Also nichts anderes als echtes Mitleid oder biblisch gesagt Barmherzigkeit. Ohne zu zögern ging er auf ihn zu, ohne zu zögern wohlgemerkt, ohne sich Gedanken zu machen, was da hätte alles passieren können, ohne seine gesteckten Grenzen. Denn Samariter und Juden lagen ja, wie ihr das vielleicht wisst, alle im Streit, im Clinch, schon jahrelang. Sie waren Todfeinde. In deren Vorstellung war es undenkbar, dass ein Samariter einem Juden hilft. So schwer er auch verletzt sein mag und so schlecht es ihm auch gehen mag. Eigentlich mied man sogar das Gebiet des anderen und versucht außenrum zu gehen, wie momentan auf deutschen Autobahnen. Umfahren Sie das Gebiet weiträumig, heißt es ja immer. Aber das war ihm geschichtlich so gewachsen. Oder wie man in Sechs Helden sagen würde, das war schon immer so. Hier vielleicht auch. Aber dass es schon immer so war, heißt ja noch lange nicht, dass es nicht anders gehen kann und dass es so bleiben muss. Dieser Samariter kümmerte sich nicht um solche menschlichen Grenzen. Auch auf die Gefahr hin, dass er seinen Dienst niemals gedankt bekäme, war es ihm wert, die Gefahr auf sich zu nehmen und dem zu helfen, sich dem Mann voll und ganz zu widmen. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und die Achtung vor seinen Landsmännern und sein Geld. Dem Wirt, hieß es, gab er 2 Silbertaler, also ganze 2 Tageslöhne, umgerechnet 150 Euro für einen Fremden. Das ist schon eigentlich ganz nett. So viel war der Fremde ihm wert und das ohne zu zögern. Aber genug der langen Rede zum Text. Wir gucken mal, was der Text uns zu sagen hat. Das habe ich mal in 3 Punkten zusammengefasst. Und der erste ist unsere Wahrnehmung. Es geht nicht darum, uns einen einsamen Weg zu suchen, eine hintere Gasse und dann irgendjemand zu finden, dem man helfen könnte. Es geht auch nicht darum, Leute am Rande der Gesellschaft zu finden und sich da einzubringen. Das kann sein, muss aber nicht. Mir geht es darum, dass wir unseren Mitmenschen wahrnehmen. Denjenigen, der neben uns sitzt, der neben uns wohnt. Und dann reicht eben kein pflichtiges Hinschauen. Da geht es um echte Wahrnehmung. Auch über die eigenen Bedürfnisse und Grenzen hinweg. Weißt du wirklich, wie es deinem Nachbarn geht? Weißt du wirklich, wie es deinem Nachbarn geht, der neben dir wohnt? Weißt du wirklich, wer in Bischofen, Offenbach oder auch im Aldi deine Hilfe braucht? Gerade in der Adventszeit, in der viele sich durch das trübe Wetter in einem Stimmungstief befinden, ist es doch eine berechtigte Frage. Wie geht's dir wirklich? Warum habe ich den Eindruck, dass wir uns oft mal mehr um unsere Situation kümmern, also um die Räuber, um den möglichen Hinterhalt, um die Gesetze, um all das Gedanken machen und nicht wirklich sehen, der braucht Hilfe und dem möchte ich jetzt mal helfen. Ich möchte mich um den kümmern. Und ich bin mir sicher, dass in unserer Gemeinde in Eding und bei Ihnen, bei euch, dass die Gemeinde sicherlich ein Stück reifer dadurch würde, wenn man wirklich sich für den anderen interessiert, ihn wirklich wahrnimmt, wirklich fragt, wie geht's dir? Gemeinde, gemeinsam leben, miteinander und füreinander. Und das heißt in letzter Konsequenz nichts anderes, als dass ich mich und meine Bedürfnisse mal hinten anstelle. Meinen Egoismus zugunsten des Nächsten vergesse. Versteht mich richtig, ich will nicht von jedem gefragt werden, warum siehst du so müde aus heute Morgen? Warum sprichst du so mit belegter Stimme? Das muss nicht sein. Aber es geht um echtes Interesse an dem anderen. Es geht so um eine Grundhaltung, Einfühlungsvermögen oder neudeutsch gesagt Empathie. Davon lebt Gemeinschaft und Gemeinde und letztlich Glauben. Und dann zum Punkt 2, wahrnehmen alleine genügt eben leider nicht. Wir als Pädagogen machen Wahrnehmungsförderung mit unseren Schülern. Das ist ganz nett. Weil dann geht es darum, nicht nur die Situation wahrzunehmen und zu begreifen, was da gerade stattfindet, sondern auch entsprechend zu handeln. Also, kurzes Beispiel. Wenn ich am Bürgersteig gehe und die Straße entlang laufe, dann lohnt es nicht, nur wahrzunehmen, dass da eine Straßenlaterne steht, sondern muss ich auch handeln, um außen rum zu gehen, ohne dagegen zu laufen. Versteht ihr? Also das Wahrnehmen alleine genügt nicht. Ich muss dann auch handeln dementsprechend. Dann heißt es eindeutig, einen anderen Weg einzuschlagen. Dazu gibt es keine Alternative. So, sowohl der Priester als auch der Levit haben die Situation sehr wohl wahrgenommen. Sie wussten, um was es da geht. Aber der Samariter hat als einziger die notwendigen Konsequenzen gezogen und hat gehandelt. Auch über seine menschlichen Grenzen hinweg. Sie hatten nichts miteinander zu schaffen und werden es auch wahrscheinlich nie wieder. Und trotzdem hat er seine Hilfe angeboten und hat es getan. Er tat, was er tun musste. Wahrnehmen muss also Handeln zur Folge haben und das über Grenzen hinweg. Egal, ob sich die Familien der Betroffenen zerstritten haben oder man eigentlich gar nicht so viel miteinander zu tun hat. Wenn du jemand helfen kannst, dann tu es. Das mag durch praktische Hilfe geschehen, aber auch durch Gespräche, simples Zuhören oder den Nachbarn jetzt in der Adventszeit mal ein Plätzchen vorbeibringen oder auf einen Glühwein einladen. Wenn wir Gottes Handeln, das auf jeden in seiner Not ausgerichtetes Nacheifern, gewinnen wir einen Teil des Himmelsreich. Und dann haben wir letztlich an seiner Kraft und an seiner Auferstehung Anteil. Wenn wir Gottes Handeln, das auf jeden in seiner Not ausgerichtet ist, nacheifern, gewinnen wir einen Teil des Himmelsreich und haben dann letztlich Anteil an seiner Kraft und an seiner Auferstehung. Und jetzt schlagen wir nochmal den Bogen zu Weihnachten, längst überfällig. Die Ausgangsfrage des Textes war ja, was muss man tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und witzig, und deswegen sprach ich von Perspektive, ist, dass Jesus die Perspektive umdreht. Nicht, wer ist mir der Nächste? Wie bekomme ich den Himmel? Wie werde ich heil? Wie kann ich Hilfe leisten? Ich. Sondern, wer wurde ihm zum Nächsten? Also, wer wurde ihm zum Nächsten? Die Blickrichtung wird geändert. Plötzlich steht nicht mehr der Helfer im Vordergrund, sondern Jesus denkt aus Sicht desjenigen, der in Not ist. Wer wurde ihm zum Nächsten? Wer wird zum Nächsten an dem, der in Not ist? Und wir wissen es alle, Jesus wird zum Nächsten. Er ist letztendlich der barmherzige Samariter. Er hilft mir, er kümmert sich um uns und er kennt sowieso keine Grenzen. Also ist der barmherzige Samariter nichts anderes als eine kurze Autobiografie von dem, was da passieren wird. Eine Vorwegnahme von dem, was Jesus vorhat, weshalb er überhaupt auf die Erde gekommen ist. An Weihnachten feiern wir nämlich genau Jesus Barmherzigkeit mit mir, mit uns und mit der Welt. Er hat Mitleid mit uns, er will sich um uns kümmern, er will sich um uns sorgen und er will uns vom Verlorensein retten. Das war der Antrieb Gottes, seinen Sohn auf die Erde zu schicken. Barmherzigkeit pur, und die zeigt sich darin, dass er in Demut zur Welt kam. Er, der König, ist mit mir barmherzig. Er ist einer in der Reihe, in der Geschichte von den Menschen, die dran vorbeigehen. Er ist nicht der König, der da kommt oder der Notarztwagen. Er ist einer der Menschen, die da vorbeigeht. Er reicht mir die Hand und will mich versorgen. Er hat für mich die menschlichen Grenzen des Schmerzes überschritten und hat sich für mich aufgeopfert. Er hat seine Liebe zu mir letztlich durch seinen Tod bewiesen. Also ist er mein barmherziger Samariter. Und deswegen feiern wir Weihnachten, weil meine Hilfe naht, weil ich mich auf sein Kommen freue. Und daher bleibt mir zum Abschluss nur folgender Wunsch an uns für die Adventszeit. Hinschauen, wahrnehmen, handeln und unsere Perspektive ändern. Denn Jesus wird mir zum Nächsten. Und da bin ich mir sicher. Amen. Und ich möchte noch mit uns beten. Ja, dürfen gerne aufstehen. Vater, die Welt steht Kopf und da müssen wir viel beten. Denn du bist großzügig. Mit vollen Händen teilst du aus und versorgst uns. Jedes Haar auf seinem Kopf ist von dir gezählt. Deshalb haben wir den Kopf und das Herz frei, um dir die Menschen zu bringen, denen das Nötigste fehlt, nämlich genug zum Leben, Frieden und Hoffnung. Alles hast du, Herr, in deiner Hand, dass unsere Häuser heil sind, dass wir keine Angst haben müssen, ob nicht morgen welche kommen, die uns alles wegnehmen und uns verprügeln und verjagen, dass wir ruhig schlafen können, ohne furchtbare Bilder im Kopf, die nicht weggehen. Das alles ist nicht selbstverständlich. Und deshalb bitten wir dich für die vielen Menschen, die keinen Platz haben, an dem sie sicher sind, die kein Dach über den Kopf haben und nicht wissen, was der nächste Tag bringt, die auch bei uns buchstäblich auf der Straße liegen. Vater, der Frieden ist unter uns Menschen ein Wunder und lass die Welt nicht aus deiner Hand fallen. Wir liegen dir in den Ohren und bitten dich um Erbarmen mit den Menschen in der Ukraine. Schenke uns Frieden, der ehrlich ist. Und du bist gekommen, um eine neue Welt zu schaffen, in der Frieden und Gerechtigkeit sich umarmen. Du bist gekommen, um uns in Barmherzigkeit zu begegnen. Eine Welt zu schaffen, in der eigene Grenzen und eigener Egoismus keine Rollen mehr spielen. Und das wollen wir hier in der Gemeinde, in unserem Ort, mit den Nachbarn, das wollen wir leben. Wir wollen nicht nur hinschauen, sondern echt wahrnehmen, wo Zuhören und Taten gebraucht sind. Und dann erleben wir die echte Adventszeit in voller Vorfreude, dass der barmherzige Samariter an Weihnachten zu uns gekommen ist. Und das dürfen wir feiern. Amen.